Life. 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 Live, wir sind live.
Live?
Wir sind live. Es geht los. Es geht live. Los.
Live.
Live. Live ist live.
Wo ist live?
Live ist live. Live. Gruppe oh, Opus. Live.
Ja,
alles klar. zur Ausgabe Nummer 27 des Alles ohne Corona Podcasts. Heute am 29.04.2020 um 19.30 Uhr. Also wenn wir heute nicht pünktlich sind, dann weiß ich nicht. Also Michael hat mich jetzt schon eingenottet. Es war noch 19.29 Uhr, wurde ich sanft darauf hingewiesen. Ich sollte doch bitte vorbereiten, dass wir ganz vernünftig hier in die Sendung reinfluffen hier um 19.30 Uhr. Habe ich so mitgetan. Ja, schönen guten Abend an alle, die uns hören. Und heute total planlos. Machen wir weiter. Ich muss mal gucken.
Nee, weil du die ganze Zeit Kopfhörer suchst.
Ja, weil ich die ganze Zeit Kopfhörer suche. Das muss ich machen. Also, wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern, egal ob live oder in der Konserve, ist mir total egal, mir erklären kann, was bei einem Kopfhörer bzw. bei einem Headset, Headset, das ist so ein geiles Wörtchen, der Unterschied bei der Nennimpedanz von 80 bzw. 250 Ohm ist, wäre mir schon mal viel geholfen, weil ich stehe jetzt nämlich gerade so ein bisschen emotional vor der Entscheidung, vielleicht mir mal ein neues Headset zuzulegen. Und meine Wahl ist dann auf ein Biodynamic gefallen, was sehr, 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 sehr gute Referenzen hat. Und das Gerät gibt es zweimal. Und einmal mit einer Nennimpedanz von 250 Ohm und einmal mit der von 80 Ohm. Ich könnte natürlich ein ganz freches, das mache ich auch mal. Gefunden habe ich die natürlich bei Thomann, auf thomann.de, also Hi-Fi-Zubehör und alles drum und dran, haben die lieben Leute dort, und ich werde denen mal eine E-Mail schreiben. Das werde ich machen, und wenn die mir das nicht sagen können...
Pass auf, du möchtest die Impedanz wissen?
Nennimpedanz.
Ja.
Was da der Unterschied ist, ob ich eine Kopfhörer habe mit 80 oder mit 250 Ohm.
Okay, warte mal. Also, ein Kopfhörer mit niedriger Impedanz, Klammern zum Beispiel 32 Ohm, nimmt mehr Leistung auf, um die gleiche Lautstärke zu erzielen, als ein Kopfhörer mit hoher Impedanz. So, der Vorteil von hochohmigen Kopfhörern ist eine bessere Auflösung und besserer Klang für mobile Anwendungen. Achso, schön drüber weggelesen. Für mobile Anwendungen empfehlen sich aber Kopfhörer mit niedrigen Impedanzen von ca. 16 bis 80 Ohm. So, warum ist das so? Was wollt ihr dagegen tun? Kopfhörer mit höheren Widerständen können auch parallel durch einen Y-Split-Kabel an demselben Kopfhörerausgang angeschlossen werden, bei Verwendung von Kopfhörern mit wenig. Also ich glaube, der mit niedriger ist, glaube ich, ein bisschen lauter und dafür
zieht er mehr Saft.
Klang nicht schlechter irgendwie. Nein, und der andere klingt besser. Also dann der bessere Klang, wenn ich das richtig verstanden habe, dann nimmst du den mit...
Die 250er.
Nimmst du den mit 250.
Weil was der zieht, ist mir ja scheißegal. Den habe ich ja an meiner lokalen Anlage dran. Da kann der ja so viel Saft ziehen, wie er will. Also
notfalls. Genau, der Vorteil von hochohmigen Kopfhörern ist eine bessere Auflösung und besserer Klang.
Aha.
Für die mobile Anwendung empfehlen sich aber Kopfhörer mit niedrigen Impedanzen.
Naja.
So, also wenn du das möchtest, dann nimmst du den mit dem höheren.
Okay.
So, klingt wohl besser, und keine Ahnung, ob das dann auch lauter macht.
Ich schreibe trotzdem mal Thomann. Das mache ich mir mal, den Spaß mache ich mir mal. Das sind doch alles nette Leute, also mach mal das auch. Ach so, Mann, ich muss mal hier rüber wieder schalten in unseren Podcast, in unserem Podcast-Kanal. Chat, Dingsbums da, falls da jemand... hat noch keiner geschrieben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe
gar nicht gemacht. Warte.
Nee,
du kannst weitermachen. Du
ich darf weitermachen. Ich wollte jetzt bloß sagen,
na klar, ich habe
unser Adressbuch hier, unser Themenbuch heute noch nicht aufgefüllt. darum habe ich gesagt, Konfuzius wie immer.
Ja.
Und jetzt habe ich aber gerade, wo ist denn jetzt meine Seite? Die ist jetzt weg. Ich habe jetzt gerade nochmal schnell durchgeschaut, was halt so Lustiges passiert in der Welt. Und habe jetzt aber so, also was für uns, also was für uns. Oh. Ich, was ist denn das? Warte mal. Windows Subsystem for Linux started as Project Astoria on Windows Phone. Was haben sie denn jetzt rausgebracht? Also das muss ich mir nochmal spätestens für morgen durchlesen.
Na, also Project Astoria kenne ich sogar noch.
Ja, aber jetzt, oh Mann.
Ach so, warte mal, nee, stopp mal. Die haben doch jetzt, was weiß ich nicht was, seit, keine Ahnung, einiger Zeit, gibt es doch das, oh Gott, wie rum heißt das denn? Ist das Windows Subsystem for Linux oder ja. Linux Subsystem? Nee, das ist das Linux Subsystem for Windows.
Nein, Windows Subsystem for Linux. Steht da drin. The development of Windows Subsystem for Linux was heralded as Microsoft's Road to Damascus und so weiter und so weiter. Wir lesen uns das nochmal
durch. Okay, ja,
das,
nee,
das klingt...
Dann haben die da vielleicht angefangen, wa? Weil sie haben das ja jetzt verbaut irgendwie. Sie haben ja die Ubuntu Shell, ist es glaube ich, die findest du ja im Windows 10. Da kannst du ja auf dem Windows 10 auf die Dings da wechseln.
Ja. Das ne? stimmt.
Und so wie ich das jetzt verstehe, hat das alles da angefangen. Weißt du? Also, dass sie also die ersten Versuche, die sie gemacht haben, haben sie quasi über Windows 10 gemacht. Sie hätten es dahin bauen wollen als erstes, was ich beachtlich. Ja. Das wäre eine abgefahrene Nummer gewesen. Außerdem hätten sie dann mehr geschafft als die gesamte Linux-Community zusammen, auch wenn sie mich dafür steinigen wird.
Ja,
weil die kriegen es bis heute, abgesehen von kleinen Ausnahmen, aber sie kriegen es ja bis heute nicht hin, ein vernünftiges Linux auf ein Telefon zu bringen.
Ja. Na doch,
so Ubiports ja, aber alle.
Ja, das schaffen die. Oh, das ist halt so dieser Historienbericht nach dem Motto, wir haben mit Projekt Astoria und Windows Phone mal angefangen und sind jetzt bei Windows Subsystem für Linux und powern da jetzt richtig rein. Okay. Jetzt, also wenn es um Windows Phone und Projekt Astoria geht, bei einem aktuellen Artikel, da schlägt bei mir das Herz schon wieder ein bisschen höher. Also da kriege ich schon wieder Puls. Und wenn, Mann, jetzt habe ich vergessen, hier noch mein Getränk aufzumachen. Mann.
Ja, ich habe meins gerade.
Ja, na, danke schön. Ich brauche einen Kapselheber.
Ach so. Hm? Nee, wobei ich da aber nicht, also nicht so ganz richtig verstehe, dann, mit welchem Hintergrund macht man das, weißt du?
Weil war das damals fürs Windows Phone? Oder jetzt
nee, fürs Windows Phone war es ja eigentlich eine total, also, oder, ja gut, wenn auch nur mit geringen, also kleine Auswirkungen, ne? Aber da wäre es ja dann schon wieder dieses Alleinstellungsmerkmal gewesen, zu sagen, hier Freunde, ich habe da noch, was weiß ich, nebenbei unten drunter, keine Ahnung, irgendwie ein vollständiges Linux am Werkeln und jetzt komm du mal, also weil dann hat im Raum nur einer die dicken Eier, das ist mal klar, aber keine Ahnung, also das hätten sie damals mal echt durchziehen sollen.
Hätten sie machen sollen. Und es haben auch viele danach gefragt. Also wenn ich jetzt, also vorhin war im Forum gerade einer wieder drin, der sich neu angemeldet hat und hat gesagt, ja, ich möchte doch gerne mal noch Projekt Astoria ausprobieren. Und ich muss sagen, also wir haben ja im Forum hier unser lieber netter Herr Tony K., der hat ja mit seinem Windows Phone Updater Tool so quasi das geilste Tool für mich fürs Windows Phone auf der Welt schlechthin geschaffen, wo du halt einfach das Tool startest, klingst dein Phone an deinen Rechner über USB dran, dann verbindet sich das Phone mit dem Tool oder das Tool mit dem Phone und da kannst du halt auf jedes Windows Phone Windows 10 Mobile aufspielen, also auf ein Windows Phone, wo original WP8 drauf war, also was drunter ist, geht
ja,
natürlich
nicht.
Also wo Microsoft halt immer gesagt hat, nee, geht nicht und können wir nicht und überhaupt nicht und so, geht halt über dieses Tool wunderbar. Und er hat halt auch so eine Spezialversion von diesem Tool rausgebracht, das ist also diese Astoria-Version, wo du halt auf das Phone direkt noch diese eine Insider-Version von Windows 10 Mobile draufspielen kannst, wo halt dieses Astoria läuft. Und dann hast du quasi ein Phone mit Astoria, warte mal, war das Windows 10 oder war das noch Windows Phone 8, wo es Astoria war? Nee, das war glaube ich noch Windows Phone 8. Ist egal. Also diese Insider-Version, wo Astoria lief, kannst du dann auf dein Telefon spielen und kannst halt sogar noch diese 2-3 Google-Apps, die damals funktioniert haben, auf dein Telefon betreiben. Also der Grundstock ist noch da, der funktioniert sogar noch. Und wenn die das damals gemacht hätten, dann, also das war ja halt dieser ursprüngliche Punkt, wo Microsoft mal gesagt hat, naja, wenn unser Store halt so nicht funktioniert, wie er funktionieren sollte, dass da nämlich so 5 Millionen Apps drin sind, dann packt man halt einfach so ein 2-System noch drauf auf dem Windows Phone und dann können wir halt die ganzen Androiden machen. War ja damals aus meiner Sicht ein richtig geiler Ansatz, ein richtig geiler Gedankenansatz, wurde dann ja auch nicht weiterverfolgt. Also da ist ja über diese Insider-Version nicht rausgekommen. Das war ja das, was so schade war. Jetzt muss ich schnell ausdrücken, jetzt musst du erzählen.
Nee, aber das war ja der Punkt, wo wir uns schon, oder da wären wir uns ja dann schon einig gewesen, ne? Dass wir gesagt haben, grundsätzlich mal irgendwie kann man mit dem Telefon gut arbeiten. Was die Fotoqualität angeht, war das immer über jeden Zweifel erhaben. Und dann wäre es ja wirklich halt nur noch der Punkt gewesen zu sagen, okay, wo kriegen, oder ne, guck mal, ich kenne heute ja noch Leute irgendwie, die so militant eine App benutzen, ne, dass für sie alles andere ein Ausschlusskriterium ist. Also, ja, keine Ahnung, wenn wir jetzt einfach mal von Messengern reden, irgendwie, da gibt es eine ganze Menge. Ne? Und da gibt es welche, die eigentlich ganz gut sind, da gibt es welche, die totale Scheiße sind, da gibt es welche, die kann man auf dem Computer und auf dem Telefon benutzen und so weiter und so fort. Also,
da fällt mir jetzt nur eins ein.
Wie, was man auf Telefon und Computer?
Ja, also ich bin immer noch der Meinung, dass Skype der beste Messenger ist, der halt System- und geräteübergreifend überall funktioniert.
Also ja gut, da hast du jetzt glaube ich eine andere Dimension an Messenger gemeint. Ich war wirklich so bei diesen kleinen Dingern und da war ich dann halt eben bei hier, was wir auch benutzen, Telegram oder diese, ich sag jetzt mal in klein, Skype ist ja schon eine ziemlich große und auch mächtige Software. Also Skype gehört für mich eher in die Kategorie Zoom und Jitsi und wie heißen sie denn jetzt gerade alle? Google, bla bla bla, Meet seit heute umsonst, hey!
Habe ich vorhin auch was gelesen, ja.
Ja, ich habe da eben mal drauf geguckt, ich kann ja nichts mit anfangen, tut mir leid, ist irgendwie. Nein, und jetzt so von Telefon-Messengern ist dann halt eben so Telegram, WhatsApp und sowas. Also das ist für mich nochmal so eine eigene Kategorie, Signal. Ja, da hätten wir zuletzt den wichtigsten genannt. Ja. Nein, aber Skype gehört für mich, spielt für mich eher bei den großen Jungs mit, finde ich. Also ich finde jetzt so ein Skype und
wurde aber halt auch immer irgendwie
WhatsApp in einen Pott zu schmeißen, das wäre WhatsApp zu viel Ehre. Also das funktioniert nicht für mich.
Ja, aber ich glaube, WhatsApp hat wesentlich mehr Nutzer als Skype.
Ja, deutlich. Ja. Gar keine Frage. Ja. Und der einem das mal irgendwie logisch aufschlüsseln kann, ein Hoch auf ihn.
Ne? Ja, die haben
Weil ich verstehe es. Also das ist mir wirklich nicht so ganz. Wo das Ding geiler ist als
nein, ist es
alle
nicht.
Anderen im Geschäft, nee. Das verstehe ich nicht.
Du hast halt immer das Henne-Ei-Prinzip, das ist halt wirklich so gewesen und Skype gab es hier nur mal vor WhatsApp, aber das war wie bei allen anderen Microsoft-Produkten damals so. Die haben das halt auf den Markt geschmissen, haben gesagt, vielleicht eventuell noch, hier Leute, das gibt's, und dann war halt Ruhe. So. Und alle anderen haben dann halt aggressiv für ihre Produkte Werbung gemacht und WhatsApp war ja halt so clever, dass die das so in den Markt reingedroschen haben, dass mit einem Schlag dann halt WhatsApp als der Begriff für Messenger-Dienst schlechthin stand, ne?
Also das ist... Ja, wobei ich das so in... Also das sehe ich einen Tucken anders. Muss ich mal sagen. Jetzt bei WhatsApp hat auf dem Phone Dings abgelöst, hat SMS abgelöst. Das war der primäre fette Schritt, den sie gemacht haben. Skype lief eigentlich die meiste Zeit auf Rechnern. Wenn ich an Skype denke, denke ich eher an Computer als an Phone.
Ja, aber woran lag denn das? Weil du es nicht gewusst hast, dass es das Phone gibt.
Na doch, das wusste ich schon, aber ich sag mal, der Teil der Anwendung, die Skype damals geil gemacht hat oder auf die ja dann heute auch alle abfahren, nämlich hier Videoconferencing und sowas, ja. Ne? Da war die Nutzung noch gar nicht da. Also ich kann mich durchaus daran erinnern, dass ich auch dann damals mit dem Windows Phone irgendwo, ich glaube in Düsseldorf oder sowas, mal in einem Hotel gesessen habe und wollte mit meiner Frau skypen. Und das hat einfach dieses Telefon an seine Grenzen getrieben. Das Ding ist heiß geworden und ja, okay. Du hattest ständig Scheiße mit dem Netz und es war einfach für den mobilen Teil des Ganzen oder das Videoconferencing war noch nicht die Zeit. Heute ist das wieder anders, aber heute ist das Ding jetzt auch schon quasi wieder sowas wie ein Dinosaurier. Es war mit eines der ersten, die da waren.
Ja, und das ist jetzt halt die Frage, warum hat denn dann WhatsApp die SMS abgelöst, wenn Skype die gleiche Funktion hatte zum Tippen und vor WhatsApp da war? Das ist ja halt das, was mich immer interessiert. Also es ist ja nicht so, dass WhatsApp auf dem Markt war und dann aus irgendwelchen Gründen den SMS-Boom übernommen hat, weil es technisch nichts anderes gab, sondern es gab hier vorher schon technisch viele andere Sachen, viele andere Apps auch, wie zum Beispiel Skype. Und normal schreiben über Skype ging ja problemlos auf dem Phone. Ne? Das war ja alles da. Also man hätte ja auch genauso gut sagen können, Skype löst die SMS ab und ja, dann hätte WhatsApp gar keinen Fuß in die Tür reinbekommen.
Warum das so zusammengehangen hat, weiß ich nicht. Kann ich nur schwer einschätzen.
Ne? Also ich sage die haben einfach mehr Werbung gemacht.
Ich weiß noch nicht genau. Wir können mal gucken.
Weil es gab ja so viele Sachen, wo Microsoft dann Vorreiter war, die halt, wie du richtig gesagt hast, die Zeit war noch nicht reif, dass die Leute das nutzen und haben wollen. Ne?
Okay, pass auf, wir gucken jetzt einfach nur mal auf die Daten. Ne? Skype ist erschienen im August 2003. Warte. Ja.
Tipp.
Michael
quält sein DuckDuckGo im Hintergrund. Ich höre das schon. Ich höre die Ente quaken, wenn Michael die Tasten drückt.
Ich watsche gerade da. Ja. Erste Generation. So.
Und ich gucke noch mal schnell hier.
So, und jetzt haben wir nämlich schon, jetzt kann ich dir, glaube ich, ziemlich genau sagen, warum dem so war.
Na?
Weil es viel zu früh dran war. Also, ja. Skype ist erschienen im August 2003.
Ja.
Ne, das erste iPhone, mit dem man ja offiziell dann irgendwie so das Zeitalter der Smartphones eingeläutet hat, das ist erschienen am 9. November 2007. Da hatte Skype also schon 4 Jahre auf dem Buckel.
Richtig.
Genau. WhatsApp ist gekommen, also wenn wir jetzt immer von 2007 dann als als so Einführungsjahr, ab da wurden die Geräte, wenn du dir heute das erste iPhone anguckst, war das ja wohl auch eher ein Spaß. Ne? Kann man ja nicht ganz, aber nein, das, ja, irgendwie komischerweise, ich war nie so geil drauf wie viele andere, also das hat mich nie mitgenommen. So, aber wenn wir 2007 fing das dann, oder war dann auch das Europa VÖ, um das jetzt mal ganz korrekt zu machen. Das heißt, diese 2 Jahre bis Mai 2009, bis dann WhatsApp gestartet hat, haben sich die Dinger entwickelt und verbreitet. Und als es quasi seinen ersten echten Höhepunkt genommen hat, war WhatsApp da.
Und ist mit eingestiegen und hat gewonnen.
Genau. Und war also wenn wir jetzt wirklich das erste iPhone als Referenz nehmen können, aber das ist immer so Zeitpunkt, also guck mal, im Januar 2007 haben sie es vorgestellt, im November kam es nach Europa. Wenn man das so als dann den Einstieg in die Smartphone-Welt nehmen kann, irgendwie, dann waren die einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mhm. Ne? Guck mal, selbst wenn du guckst, oh Gottchen, FaceTime, also sogar die
Skype-Alternative für Apple.
Die Apple-eigene, genau, ja. Das Apple-eigene Ding, sie hier, das gibt es ab 2010. Mhm. Und keine Ahnung, vielleicht tue ich da jetzt auch wem weh, aber das benutzt auch keine Sau.
Wir tun doch keinen weh.
Doch, manchmal, aber nur
den Herrn Kaiser von Deutschland tun wir keinen weh.
Ja, aber nicht so richtig.
Na doch, doch, das machen wir jetzt. Grüße übrigens raus, der hört schon fleißig wieder zu.
Mach da, hallo.
Ich rede mich nicht um Kopf und Kragen, keine Angst. Nein, nein, ich bin, also erstens ist das hier alles Boulevard. Mit ein bisschen Technik drin.
Oh, wir haben das Feld geändert.
Das haben wir jetzt einfach festgelegt. Und zweitens könnt ihr da auf mich eintreschen. Da ist doch nichts. Nein. Er hat gerade geschrieben. In der Lava-Ecke. Er hat gerade geschrieben, du redest dich gerade um Kopf und Kragen.
Ich, mich. Ja, nee, dann ist doch in Ordnung.
Ja, dann ist ja gut, ne?
Ich sehe da kein Problem.
Das weiß ich doch. Nee. Aber wir können doch mal auf das Thema von gestern einsteigen.
Ja.
Michael hat hier wieder,
ich habe gestänkert, ne?
Oh, nee. Nein, du hast nicht gestänkert. Nein, es geht jetzt wirklich bloß, es geht noch nicht mal um das Video. Also wir hatten ja gestern im Podcast dieses Video vom Rüdi angesprochen, wo der halt das Windows 10 ein bisschen auseinander nimmt und das als Botnet bezeichnet. Habe ich mit reingeschmissen. Und der Herr Kaiser von Deutschland hat berechtigterweise ja so an dem Video ein bisschen Kritik geäußert. Ja, verstehe ich, sehe ich aber ein bisschen anders, weil es gibt für mich halt immer zwei Sachen. Wenn ich ein Produkt kaufe, wenn ich für ein Produkt Geld bezahle, dann will ich auch, dass das Produkt funktioniert. Und dann ist mir als Konsumenten scheißegal, wirklich total scheißegal, wie der Hersteller das auf die Reihe bekommt. Und ich als Kunde bin nicht der Mensch, der das ausprobieren muss und die Fehler beseitigen. Überhaupt nicht. Weil dann stimmt nämlich irgendwas nicht. Ne? Das ist allein Aufgabe von diesen Produzenten. Ich lasse jetzt mal das Betriebssystem, dass die nie hundertprozentig laufen, wissen wir, lasse ich jetzt einfach mal auch im Raum stehen. Aber mir ging es halt wirklich bloß darum, Microsoft selber, die distanzieren sich das ja immer. Also die kriegen es ja selber nicht auf die Reihe, Kommunikation zu betreiben. Das haben wir ja schon öfters gesagt. Um mal wirklich ernsthaft zu sagen, hier Leute, wir haben hier Scheiße gebaut, wir müssen das gerade ziehen. So eine Info kam bisher nie von Microsoft. Alles, was jetzt an Bugs rausgekommen ist, oder ich sag mal so, der Großteil, der an Bugs bekannt geworden ist, so möchte ich es mal formulieren, ist halt durch die Community bekannt geworden, nämlich durch die Nutzer, beziehungsweise durch die Leute, die sich dann wirklich, die Nicht-Angestellte von Microsoft sind und sich dann wirklich sehr intensiv mit dieser Software beschäftigen, die auseinandernehmen und prüfen, ob das alles so sein kann, wie es ist und ob das halt das System auch das macht, was es machen soll. So, was hier eigentlich Aufgabe von Microsoft ist, weil die produzieren das Produkt und die verlangen Geld dafür. Punktum. So. Und wenn es dann schon Leute gibt, die sich damit auseinandersetzen und sagen, ja, ich schaue mir das mal an und wenn ich Fehler finde, dann publiziere ich die, dann finde ich das auch völlig okay. Und wenn dann Microsoft noch nicht mal dazu in der Lage ist, sich dann damit zu arrangieren, dann muss irgendeine andere Linie gefahren werden und wenn die Leute dann Microsoft offiziell zum Kasper machen, dann soll mir das auch recht sein. Denn wenn sie es nicht anders kapieren, na, dann weiß ich halt nur nicht, wie es weitergehen soll. Wie soll man denn Microsoft als Kunde dazu bekommen, Bugs zu bereinigen? Ne? Wenn jetzt alles im stillen Kämmerchen dann vor sich hin warten sollte.
Das ist so ein bisschen das. Und das ist ja, also das ist ja einer von mehreren Kritikpunkten. Also zum einen finde ich, und das sollte man vielleicht generell machen, nicht nur jetzt bei Microsoft, sondern was man ganz gerne und ganz schnell mal macht, ist sehen pauschal immer erstmal eine schlechte Gesinnung zu unterstellen. Ne? Dass der Fehler da drin ist nicht passiert, sondern der Fehler ist schlampige Arbeit oder von mir aus, ne, wenn sie Chinesen wären, würde man sogar sagen Absicht. Mhm. Also da so ein bisschen, da würde ich schon mal irgendwie Mäßigung immer walten lassen, weil ich denke, dass du ziemlich lange suchen musst, um jemanden zu finden, der sagt, nein, ich baue hier absichtlich ein Scheißprodukt. Nehmen Sie mir ab. Ich habe zwar neulich irgendwo so einen Satz gehört, aber das war allerdings nicht im... das war so ein völlig blindes Werbeding bei YouTube, vergiss es. Das war grauenvoll. Nein, aber ne, von daher, ich würde es Ihnen ja auch nicht pauschal unterstellen.
Mache ich auch
nicht. Ich finde nur, durch diese Geschichte, dass die Sourcen immer noch geschlossen sind. Ne? Also jetzt diese Nummer mit Windows 7. Gut, da gibt es jetzt noch den Support da, diesen erweiterten Support für Firmen oder was. Aber diese Geschichte mit Windows 7, und da hat die Free Software Foundation ja auch irgendwie eine Petition oder einen offenen Brief hingeschickt. Gebt die Quellen frei. Warum denn nicht? Ihr schmeißt es gerade weg. Gebt es doch Leuten, die damit arbeiten können. Und warum? Du selbst hast gesagt, Windows 10, auch nicht so deins. Ne? Jetzt stell dir mal vor, du kriegst irgendwie nochmal eine überarbeitete Fassung von Windows 7, die dir dann, gut, das ist halt immer das Ding, ne? Die muss ja einem ja dann auch noch gefallen. Und ja, bekommst die halt einfach dann so, weil es da wieder Leute gibt, die sich darum kümmern. Und natürlich wird, wenn sowas wie eine Community, wie eine Szene so eine Software wie Windows 7 auseinandernimmt, ne? Natürlich wird es auch wieder Lästereien geben, genauso wie bei dem Vortrag auch. Gar keine Frage, dass er auch aus einer relativ abgehobenen Position gesprochen hat, irgendwie war mir auch bewusst. Das Ding ist aber am Ende, dass 75% der Leute, die das sehen, die nehmen das erste Mal als solches wahr. Ich wusste es ja nun, oder wissen weiß ich es ja nun schon länger. Zumal der Vortrag ja auch schon ziemlich alt ist. Ich habe den auch damals halt schon mal gesehen. Aber wissen weiß man es ja schon länger. Wenn man dann plötzlich aber halt eben sowas wie praktische Erfahrungen damit macht, bekommt es nochmal ein bisschen eine andere Sicht auf die Dinge. Und die schöne andere Welt, die andere Welt, egal ob jetzt die beim Apfel oder die beim Linux, die ist auch nicht immer so schön. Da gibt es auch viel, mit dem man hadert. Ne? Also was zum Beispiel jetzt nur mal so als Grundbeispiel, was mich ankotzt, ist, dass es irgendwie 700 verschiedene Linux-Varianten gibt. Ne? Mit natürlich jeweils 500 Entwicklern, die da dran beteiligt sind. Und dann hat A mal wieder schlecht geschissen und B sagt, oh, jetzt hast du aber schlecht geschissen. Und beide sagen so ja, und jetzt machen wir jeder unser eigenes Ding. Und sie trennen sich wieder auf in 250 und 250 Leute. Und wir haben das nächste Linux und wir haben die nächste. Und alles ist immer die geilste Desktop-Experience. Alles ist immer nur vom Feinsten. Kotzt mich auch an. Wenn ich diese Millionen Entwickler nehmen würde, die da in irgendwelchem Scheiß damit beschäftigt sind, ihr eigenes Süppchen zu kochen, und würde die zusammenpacken zu einem Projekt irgendwie, dann hätten wir wahrscheinlich wirklich ein System mit einer Insel der Glücklichen. Aber ne, damit meine ich, alles so toll ist da auch nicht. Also das kannst du mal knicken. Ne?
Aber das ist ja halt der Vorteil an Linux, dass du dich halt hinsetzen kannst als einzelne Person und kannst sagen, ich mache jetzt mein eigenes Ding.
Genau, das ist ja natürlich auch so ein bisschen die Vision dahinter. Ja. Aber wenn du dir das grundsätzlich anguckst, ich sag, guck dir doch einfach nur schon auch hier bei diesem Office-Paket gezeugt, da gab es Open Office und dann gab es LibreOffice. Und irgendwie sind sie beide, wir sagen es mal vorsichtig, sehr ähnlich. So, wobei wenn ich jetzt richtig weiß, irgendwie, dann ist Open Office. Da arbeiten noch Leute dran, aber wohl nur noch auf ganz kleiner Flamme. LibreOffice läuft die Entwicklung jetzt weiter. Das waren aber vorher alles Leute, die zusammen bei LibreOffice gearbeitet haben. Also so, weißt du, und dann haben wir hier wieder einen Split und da wieder einen Split und dann wird hier wieder was neu gemacht und dann.
Das kannst du aber nicht vermeiden.
Aber da ist der Vorteil dann auch ein bisschen der Nachteil.
Das ist
ne, klar. Dass du es einfach nicht natürlich der Vorteil, jeder kann sich hinsetzen, jeder kann sich die kompletten Sourcen durchlesen, jeder kann, ne? Alles gut. Aber dadurch, dass jeder kann, muss man halt auch nicht, also du bist in keiner Form gezwungen, irgendwie tolerant dem anderen gegenüber zu sein. Weil dann machst du eben einfach dein eigenes Ding. Und wenn der das, anders sieht, ja, dann mach du das so, ich mach das so.
Dann hast du auch wiederum als Kunde den Vorteil und kannst halt unter 100.000 Systemen dir das raussuchen, was dir am ehesten zusagt. Also als Kunde, jetzt als Nutzer. Kunde,
ja, ist es ja, aber das ist ja das Ding. Bei ganz vielen oder bei ganz vielen Sachen, da verändert sich nur die Farbe der Motorhaube. Ne, eigentlich ist unter der Haube ist ganz häufig und eigentlich immer das Gleiche. Natürlich gibt es Unterschiede, so die sind fein und da gibt es so Sachen, wo man mehr oder wo man weniger Wert drauf legt, aber alles in allem ist das halt auch, kennst du einen, kennst du alle. Ne? Natürlich, es gibt, wie gesagt, es gibt so, die einen machen dir das ein bisschen leichter, die anderen machen dir das ein bisschen leichter. Ein paar sind von der Softwarezusammenstellung so, dass man von vornherein sagt, ach, das ist aber genau das, was ich brauche, so hin und her. Also das funktioniert schon, aber sollte das klingen wie die Insel der Glückseligen, die ist es auch nicht.
Das also das kann das ich mal ganz sicher. Du auch nicht alles unter einen Hut bekommen, das ist ja richtig so. Also um nochmal auf diese Sache jetzt von Microsoft zurückzukommen, ich unterstelle den Leuten ja auch nicht, dass die jetzt Leute da dran setzen, die zwingend Fehler einbauen, das auf keinen Fall. Aber es ist halt, wie gesagt, das ist, für mich ist das halt immer der springende Punkt, wenn jemand für ein Produkt Geld verlangt, dann muss das Produkt auch okay sein. Und okay heißt halt nicht, ich kann den Rechner anmachen und irgendwas passiert, sondern okay heißt halt, es muss auch der Rest alles funktionieren. Ne? Das ist ja halt auch, das ist halt so bei vielen anderen Sachen auch. Und wenn jetzt halt jemand aus der Community, die Community ist nicht dafür da, Fehler von Microsoft zu finden und auszubügeln, überhaupt nicht. Und auch keine, also aus meiner Sicht zumindest, auch nicht irgendwelche Verbesserungsvorschläge zu machen und das technische Hintergrundwissen zu haben. Wenn ich mir ein Auto kaufe und bei dem Auto funktionieren die Bremsen nicht, dann kann ich sagen, die Bremsen funktionieren nicht, weil der Hersteller halt Mist gemacht hat. Ich habe aber gar kein Hintergrundwissen zu sagen, wie er das besser machen kann, weil das ist auch gar nicht meine Aufgabe als Nutzer. Ich bezahle Geld für ein Auto und das Auto muss fahren und bei dem Auto müssen auch die Bremsen funktionieren, alles andere ist mir halt Boogie. Und genauso geht es mir halt auch bei der Software. Und das ist halt immer so eine Sache, die ich halt immer ein bisschen schade finde. Und wie gesagt, halt auch diese ausgestreckte Hände geht weg von mir Haltung von Microsoft. Ja, wir machen nie was falsch, aber dann plötzlich taucht nochmal ein Bug auf und dann wird er gerade gezogen. Was hast du denn jetzt wieder entdeckt? Das hast du auch nicht, das mit den kleinen Chinesen gerade gelesen, oder?
Ja, klar. Ich habe mich schon bedankt. Alles gut. Doch, hast du das schon gelesen?
Ja, der, klar.
Okay, alles klar. Ja, genau, die Schweine.
Nein, wir machen...
Also, so, ich habe dich voll in deinem Amt.
Michael war jetzt gerade so bei uns im Chat drin und hat jetzt gerade noch einen Beitrag vom Kaiser von Deutschland gelesen. Ja.
Ich habe auch so schnell die Mute-Taste gar nicht gefunden.
Nee, ist doch nicht so schlimm.
Ich wollte dir nicht dazwischen lachen.
Nein, das macht Atmo. Das ist Atmo. Nein, wie gesagt, ich wollte halt wirklich bloß damit nochmal zum Ausdruck bringen, dass halt der Hersteller aus meiner Sicht dafür verantwortlich ist, das alles gerade zu ziehen und das sauber zu machen. Und man darf sich als Kunde aufregen, wenn man für irgendwas Geld bezahlt und das läuft dann nicht. Und dann sollte es halt auch irgendwie, theoretisch wäre es halt schön, wenn ein gemeinsames Miteinander wäre, ja, also wenn jetzt jemand sagt, hier, pass mal auf, liebe Leute von Microsoft, irgendwas stimmt hier nicht und Microsoft sagt dann, oh, schönen Dank für den Hinweis, dann gehen wir gleich mal der Sache nach. Ja, das wäre natürlich richtig geil, aber so funktioniert es ja leider nicht. Und das ist halt bei vielen Sachen so. Und ich weiß halt auch, dass viele Leute so den Hintergrund von manchen Sachen gar nicht preisgeben wollen. Ne? Wie zum Beispiel jetzt diese Geschichte mit Windows 7 offen zu legen. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben, wenn jetzt nicht irgendwas ganz Lustiges passiert in der Microsoft-Welt. Glaube ich, kriegen wir das nicht mehr zu sehen. Das wäre ja auch eine geile Maßnahme, aber dann, hatte ich mit Michael, wir hatten uns darüber schon mal unterhalten, wo wir dann gesagt haben, wer weiß, was denn da alles rauskommt, wenn der Quellcode von Windows 7 jetzt offengelegt wird und sich die Leute, die da Ahnung davon haben, den mal richtig auseinandernehmen, was da noch ans Tageslicht kommt, mit was für einer Software wir bisher gearbeitet haben.
Ja, naja, vielleicht ist ja auch das genau die Befürchtung.
Ja, eben, ne? Drum, ja, das also, meinte ich ja. Das ist halt der Punkt, warum es nicht veröffentlicht wird.
Das stimmt, da haben wir halt schon mal drüber gesprochen. Mhm. Naja, gut, das ist natürlich für, muss man auch ganz klar sagen, für viele Leute aus der Szene so rund um freie Software und überhaupt für freie Software wäre das natürlich so der Beweis. Ne? Mhm. Also weil die Stimmen an sich recht deutlich sind im Augenblick. Also Microsoft nimmt sich den Teil aus freier Software, den es braucht, und sie sind ja auch der Linux Foundation beigetreten. Irgendwie sind da Platin Plus oder was Sponsor. Also keiner würde ihnen sagen, dass sie da kein Geld reinstecken irgendwie. Aber die Sachen, die sie veröffentlichen oder die Sachen, die sie dann für sich veröffentlichen, sind dann natürlich wieder geschlossen, sind dann natürlich wieder, haben dann wieder ihre Ecken und Kanten, ne? Und ein gutes Beispiel, was ich jetzt finde, wo es auch andersrum mal ganz gut geklappt hat, war Visual Studio Code, was ich auch für einen monsterguten Editor halte. Gerade auch so für HTML-Geschichten und sowas. Der kann natürlich noch mehr, der kann auch Python und der kann auch C++ und alles, was da so reingehört. Aber ich habe ihn halt für HTML benutzt. Und
Free and Open Source.
Der Visual Studio Code. Hm. Ja, genau. Und den gibt es halt sogar in der Linux-Version. Sehr schön, funktioniert da auch. Gar keine Frage. Aber, und da geht es dann wieder los, es laufen haufenweise Telemetrie-Geschichten im Hintergrund. Okay. So, weil dieses ganze Ding aber offen ist, gibt es einen VS Codium. Ach, nennt Gott sich das Ganze. Das ist genau die gleiche Software. Und genau dieser Teil wurde da halt eben rausgeschält.
Okay.
Ah, das ist der, cool.
Also die Telemetrie-Daten gekillt.
In der Hauptsache ist es die Telemetrie, die da verschwunden ist. Okay. Und das Ding funktioniert genauso geil. Der ist immer noch genauso gut und kann man halt einfach benutzen. Und das ist dann so eine Sache, was ich dann auch von Microsoft-Seite nicht so ganz verstehe. Ich meine, dass wenn so wie bei dem Visual Studio Code die Quellen offen liegen, dann muss man ja davon ausgehen, dass da irgendwann mal wer drauf guckt.
Ja,
gerade wenn man Microsoft ist. Ist ja jetzt auch nicht so, dass wir hier von einem Startup reden, das kurz vor seinem Untergang steht. Oh. Ne, und auf eine super Community angewiesen ist. Nein, nee, ist doch so. Und da weiß ich dann immer nicht, also wenn es meins wäre, ich würde alles, was auf Telemetrie hinweist, vorher rausnehmen. Weil ich ansonsten damit doch einfach nur noch Leute draufstoße und sage, guck mal, oh, hier, da ist das da drin. Ja. Wer sagt dir denn jetzt, dass das nicht noch da drin ist und nicht noch da und nicht noch da?
Du lieferst halt quasi wieder die Grundlage, dass Leute darüber anfangen, sich aufzuregen, berechtigterweise.
Naja, das ist ja wieder das Ding. Hm. Du kannst dich darüber aufregen, du kannst es aber nicht nachweisen. Du kannst es halt bei so einer Sache, sieht man's. Ne?
Ja, wenn es halt Open Source ist, wie in dem Projekt, dann siehst du es ja halt auch.
Ja, genau. Ja,
das ist ja halt der Punkt. Ne?
Und das zweite Ding ist doch dann halt eben auch, dass, also gut, da gibt es ja jetzt nicht so viele von. Also Linux ist ja jetzt auch nicht die Welt irgendwie. Ne? Das ist ja ein Nutzeranteil, keine Ahnung. Da stellen andere ihre Phone-Produktion bei ein. Irgendwie.
Ja,
liegt da so bei 1, irgendwas oder vielleicht auch bei 2. Dann ist es aber schon ein gutes Jahr. Wobei
du immer noch im Hintergrund haben musst, dass viele Server auf Linux laufen. Denn ich weiß, diese heiße Diskussion gab es mal, ob denn Linux wirklich so als Betriebssystem so, wie soll ich das sagen, so gering ist, wenn man halt mal im Hintergrund hat, was auf diesen ganzen Surfern läuft.
Nein, wenn du auf die Server guckst, dann liegst du bei, keine Ahnung, 95%.
Ja, das haut dann nämlich auf einmal ganz schön rein.
Das bisschen, was da servermäßig noch für Microsoft übergeblieben ist, das ist wirklich nicht mehr viel. Ja. Also von daher, du findest die meisten Buden irgendwie mit so einem, keine Ahnung, hier mit so einem Debian und einem Apache drauf. Und
genau.
Das ist so die.
Ja. Also ist halt wirklich
für 95% des Web ist es. Und ja, und aber auf dem Desktop braucht man da nicht groß drüber reden. Das sind keine echten Benutzerzahlen. Ne?
Ja,
das ist also,
gebe ich dir recht.
Das ist also lächerlich. Aber die paar, die da sind, die kennt man ganz gut. Und denen weiß ich, oder bei denen weiß ich genau, wenn sie Software von mir bekommen und irgendwann einer losstolpert und das untersucht und sie finden da Telemetriedaten oder sie finden Sachen wie Telemetrie, dann wird meine Software keiner benutzen auf den Dingern. Gut, was im Falle Microsoft jetzt egal ist, wahrscheinlich. Ne, weil, ja gut, wenn wir jetzt wirklich über, komm, nehmen wir es hoch, 2% Nutzer reden, da scheißen die auch noch drauf. Und das sind ja auch noch Nutzer, die nicht mal was bezahlt haben dafür. Also wen juckt's? Ne? Von daher, aber das weiß ich doch vorher irgendwie.
Und sollte das ist dann so ein,
meine Theorie ist ja immer, dass der Linux-Desktop vollständig abhebt, wenn Microsoft sein Office-Paket darüber portiert. Da bin ich mir fast sicher.
Ja.
Naja, also gut, mit abheben reden wir dann jetzt über sowas wie 6 oder 8 oder 10%. Ne, wir reden jetzt nicht von World Domination, sondern halt wirklich einfach nur davon, dass wir sagen, jetzt geht's aber hoch.
Wobei hier. Ich halt auch sagen muss, die Leute, die mit Linux arbeiten, haben ja auch zum Office-Paket genug Alternativen. Also wenn du jetzt nicht gerade auf irgendwelche Service-Dienste von Office 365 angewiesen bist oder Microsoft 365, wie es jetzt heißt, also wenn du jetzt nicht zwingend irgendeinen Azure brauchst oder irgend sowas im Hintergrund, dann gibt es ja halt auch zu diesen rein. Also bei Office, wenn wir jetzt von Office sprechen, da ballert halt bei mir immer noch dieses typische Office-Paket durch den Kopf. Naja, Word, Excel, PowerPoint. So, und dafür gibt es
ja genau.
Wirklich genug Alternativen, die halt auch die Linuxer da verwenden können. Ne? Also ich bin ja da nicht zwingend auf diese Produkte von Microsoft angewiesen. Ich bin noch nicht mal mehr auf diese eigenen Produkttypen angewiesen. Also weil diese Dokumententypen, die Microsoft mir erstellt in ihren eigenen Office-Produkten, kann ich ja mittlerweile halt auch mit anderen Produkten bearbeiten, öffnen. Also hier so, was ich hier, die DocX-Dokumente und sowas. Wo halt Microsoft dann wieder versucht hat, den Leuten einen Stein im Weg zu legen und zu sagen, na, die sind halt nur unter Office verwendbar. Da geht ja jetzt halt auch mit allen anderen Produkten. Also es
gibt
mit LeapOffice und so. Also von der Seite her, es gibt genug Alternativen, ob jetzt für mich, also ich sage, ich benutze ja das Office 365, also das Microsoft 365 nicht, weil jetzt für mich dieser ausschlaggebende Grund noch nicht da war. Außer vielleicht dieser 1 Terabyte Speicher, auf den kann ich jetzt aber auch momentan verzichten. Ne? Also, ob das jetzt
ein Anreiz
für viele wäre?
Ich bin da eher der Meinung, dass diese Geschichte, also, ne, das ist ja ein bisschen komisch. Ne? Das System an sich hat ja immer so, oder das Linux an sich hat ja immer den Ruf, sicher zu sein. Und in der Zwischenzeit wissen wir ja nun auch, dass die Installation einfach ist und sowas. Also von daher ist das für die Leute doch, oder für viele Leute doch so ein, das könnte man sich ja mal überlegen. Der zweite Punkt, der dahinter kommt, ist aber, ich benutze das Office auf meiner Arbeit, im Büro. Ne, und ich möchte da möchte ich aber lieber weitermachen. Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, immer wenn es mir komplett den Zeichensatz zerballert, dann weiß ich genau, das haben die auf LibreOffice erstellt.
Mhm. Okay, ne? Ist ein Argument, das ich verstehen kann sogar.
Ja, ich auch, natürlich. Ich persönlich denke mir immer so, ey, Freunde, ihr schickt ernsthaft Word-Dokumente hin und her. Also, weißt du, jetzt so in diesem Kunde-Lieferanten-Verhältnis, ne? Die bekommen bitte ein PDF irgendwie, aber und nichts anderes.
Das sollte so sein, ja. Also, das haben manche auch noch nicht verstanden.
Naja, aber das ist auch düsterer Alltag in manchem Betrieb. Ne? Wo ich mir dann so denke, ja. Ey Leute, das macht ihr nicht wirklich. Mhm. Machen sie aber.
Mhm. Mir muss es nicht erzählen. Ich kenne das.
Oh, Mann. Wirklich. Und dann hast du halt eben so dieses Jahr, da ist ja mal total alles zerballert und das sieht ja mal aus wie Kraut und Rüben. Das muss ja dann mit LibreOffice erstellt worden sein. Also zum einen, dass das Problem nicht das Erstellen und auch nicht das Weiterverarbeiten ist, sondern einfach nur diese Scheiße, dass beides einem Millibit inkompatibel zueinander ist und deswegen scheiße aussieht. Okay, und ich glaube halt eben wirklich einfach, wenn sowas wie das Microsoft Office auf Linux portiert würde, dann würde das vielen Nutzern den letzten Rest geben und die würden sagen, okay, pass auf, das System da drunter, weil es ja eigentlich auch, also das sagt ja sogar Satya Nadella, irgendwie das System ist nicht mehr relevant.
Ist es ja auch nicht.
Das Betriebssystem, was unter deinen Anwendungen läuft, ist nicht mehr relevant. Es ist nicht mehr ausschlaggebend. Ne? Weil du benutzt einen, was weiß ich nicht, was Browser, hier nehmen sie das Gerät ihrer Wahl. Du benutzt halt irgendwie das, was du zum Arbeiten brauchst, ein Office oder ein was weiß ich nicht was oder ein Editor oder ein, ne? Keine Ahnung. Und die müssen auf deiner Maschine laufen. Mhm. Und was da drunter läuft, ob da am Ende ein Windows oder ein macOS oder ein Linux oder, keine Ahnung, FreeBSD läuft, ist völlig egal. Das, was dich doch nur, also es sei denn, du bist da Fetischist irgendwie, dann ist das Ganze natürlich ein bisschen anders. Aber grundsätzlich mal ist es doch, will ich meine Arbeit fertig machen oder nicht? Und dann, also weißt du, dann ist es doch bloß noch so eine, tja, wie sagt man das dann, so eine Geschmacksrichtung. Der eine sagt, ich habe das Gefühl, auf meinem Computer läuft das mit Linux total viel besser. Der andere sagt, aber bei mir nicht. Bei mir ist das ganz klar Windows. Außerdem kenne ich da die Tastenkürzel und da bin ich total glücklich mit.
Ich glaube,
das ist doch das, wie es verarbeitet wird.
Ich glaube aber, das liegt halt auch viel mit an der Tatsache, dass es halt nicht alle Programme für Linux gibt. Und dass du halt, wenn du halt mal an irgendwas gewohnt bist, damit zu arbeiten, ja, das, was ich letztens schon gesagt habe, ja, man vermisst nicht das, was man nicht kennt. Wenn du jetzt irgendwas sagst und sagst, dann bist halt, was habe ich denn jetzt da? Photoshop zum Beispiel. Ich meine, das gibt es wahrscheinlich mittlerweile auch schon für Linux, ich weiß es nicht, ne? Ja. Aber wenn du jetzt halt sagst, du erklärst dich dazu bereit, haust halt Linux auf deine Kiste drauf und arbeitest halt mit diesen normalen Sachen, die du zu 90% im Alltag brauchst und alles läuft super, alles ist okay und dann kommt der Tag, wo du halt eins von diesen restlichen 10% oder von mir aus eins von diesen restlichen 5% brauchst, wo du sagst, okay, alles klar, geile Software, hier im Programm installiere ich mir mal schnell, installierst du dir nicht schnell, weil das gibt's nur für Windows. So.
Genau.
Und das ist halt der Punkt, wo sich die meisten, das muss ich halt auch ehrlich sagen, zu diesen Leuten gehöre ich ja auch, wo ich da sage, nee, bevor ich mir hier in Linux aufbaue und daran arbeite und dann halt irgendwann im ganz stinknormalen Arbeitsalltag an diesem Punkt stehe, wo mir plötzlich jemand sagt, Map, das Programm gibt's für dein Linux nicht und dann fängst du doch wieder an, mit Windows arbeiten zu müssen, will ich nervlich nicht mehr machen.
Naja, gut, das würde ich auch nicht wollen. Also von daher hilft es natürlich unglaublich, wenn du deinen Anwendungskatalog kennst.
Ja,
also
aber
das ist ist ja bei vielen nicht gegeben. Ne? Also keine Ahnung. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Also die sagen dann sowas wie, da kann man ja kein jetzt fällt mir nicht mal was ein, World of Warcraft spielen, ne, was ich für durchaus legitim halte. Und wenn man dann sagt, wie oft machst du das denn? Naja, jetzt seit 2 Jahren nicht mehr, aber da geht das nicht. Mhm. Also, weißt du, wo ich dann wieder viele kennen eigentlich nicht mal ihren Anwendungsfall und das ist schon so ein Problemchen. Mhm. Und wie gesagt, ich würde diesen Switch, wenn ich mich jetzt nicht schon seit keine Ahnung, 95, 96 da eingelebt hätte, dann würde ich diesen Switch auch nicht machen. Weil es mir einfach, das wäre mir auch zu blöd, bin ich ganz ehrlich. Ne? Aber Ich glaube halt trotzdem, dass wenn Microsoft sagen würde, hier, was weiß ich, so ihre, ja, ihre Office Suite, ne? Was weiß ich, Word, Excel, PowerPoint und was da halt eben noch so dranhängt, ich weiß gar nicht. Nee, OneNote und so gibt's. Nee, gibt's da nicht. Wenn sie das da alles rüberportieren würden, dann glaube ich, würden viele Leute sagen, okay, das sind genau die Sachen, die ich brauche.
Ja.
Und geschissen auf alles andere.
Ja, sind wir wieder
Outlook, das würde ich total gerne mal sehen unter Linux. Ja.
Das wird irre. Die Sachen, wo muss ich halt einen Kreis drauf drehen. Microsoft sagt halt natürlich, okay, bei 2% Marktanteil investieren wir da keinen Cent, um das zu portieren. Ne? Und die Leute, die dann Linux nutzen oder nutzen wollen, sagen, ja, wenn das nicht portiert ist, kaufen wir uns oder holen wir uns keine Linux-Rechner, ja? Also
ja, wobei
Wobei
da ganz viele, du hättest, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, auch diese ganze Geschichte, als Microsoft GitHub gekauft hat, ne? Das hättest du mal, also ich glaube, bei diesen 2% findest du auch nicht viele, die das unbedingt wollen, dass das dahin portiert wird.
Ja, na klar. Ja?
Aber du würdest damit die nächsten 3 oder 4% darüber holen können.
Ja.
Das ist halt das Ding. Also
ist aber wirtschaftlich, ne, nicht entscheidend.
Und das macht den Kohl nicht fett einfach.
Ja,
dieses Ding ist halt eben auch, ich glaube, so, also der 105% der Linux-Community möchte auch nicht unbedingt, dass sie da hinkommen, weil, wie gesagt, wenn man dieses Drama um GitHub irgendwie miterlebt hat, dann unglaublich.
Ja, das ist halt alles,
ne, also da waren dann, und es waren so viele, die allein auf die Ankündigung hin, was weiß ich, da gab es ja dann im Vorfeld einen Termin am Blablabla übernimmt.
Microsoft
dann halt eben die Plattform irgendwie, ja. Da gab es, wie gesagt, so im Vorfeld, also es gab nicht so dieses Boom, die haben den Deal gemacht und ab jetzt gehört das, sondern ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dann gab es da so im Vorfeld halt irgendwie einen Termin, der da genannt wurde und sowas, und es waren so viele Entwickler, die gesagt haben, so, jetzt räume ich die Plattform und jetzt gehe ich woanders hin und mit denen will ich nichts zu tun haben und Leute.
Ja, das sind aber halt die sich bewusst damals entschieden haben, nicht zu Microsoft zu gehen, sondern zu einer anderen Plattform, um dort was zu machen. Und die werden jetzt halt auch wieder im Arsch getreten oder wurden in den Arsch getreten, weil Microsoft die Kiste gekauft hat.
Ja, das waren aber ganz erschreckend viele, die auf einmal alle ihren Freiheitssinn entdeckt haben. Hm. Ich will ja auch keinem zu nahe treten. Ich glaube schon, dass sie das so, dass das so ist. Ne? Also die mochten das wirklich nicht und wollten da wirklich nichts mit zu tun haben. Aber man kann es ja auch ein bisschen überdramatisieren.
Ja.
Ne? Weil die natürlich alle, die haben auf ihren Spaces da rumgerappelt wie die Geisteskranken, dass sie es nur schnell genug wegkriegen. Und wo ich immer gedacht habe, jetzt bleibt mal eine Spur entspannt irgendwie.
Ja, die Frage ist jetzt, wie viel haben es angekündigt und wie viel haben es dann tatsächlich durchgezogen?
Nee, es haben wohl schon etliche gemacht. Aber ich behaupte mal einfach, 3/4 von denen sind auch wieder da, weil sie plötzich gemerkt haben, oh, ist ja gar nicht so schlimm.
Die andere Frage ist ja, was gibt es denn für eine Alternative? Weil GitHub an sich, das ist ja schon in der Szene ein Begriff, um den du nicht mehr rundherum kommst.
Ja, GitHub sowieso, aber es gibt noch also mindestens
aber wenn du schon nachdenken musst, was das ist, kannst ja halt nicht so, ne, reinknallen.
Ne? Nee, ich weiß nicht mehr, doch, das war auch fett, aber ich weiß es nicht mehr genau, weil ich da auch GitLab?
Ich weiß es nicht. Ist halt auch nicht so schlimm. Also wir wissen ja, was in welche Richtung das dann geht. Ja, also man müsste halt mal schauen, ob GitLab gibt's auch, ja.
Genau.
Aber
ja, wobei ich da jetzt nicht genau weiß, ich weiß nicht genau, ob die da alle hingewackelt sind oder was auch immer die da so gemacht haben. Es war halt für mich auch alles ein bisschen.
GitLab gibt Kraken, Bitbucket, SourceForge gibt's noch, das sagt mir noch was.
SourceForge, ja genau, der ist auch noch einer von den
Größten. Und Launchpad.
Auch SourceForge, genau. Naja, Launchpad ist ja, wo wir hier auch die Launchpad ist dieser, wo wir die Übersetzung machen und so.
Ja. Aber wie gesagt, also um nochmal so den Kreis zu schlagen, so zum Eingangsthema an den Beitrag von Herrn Kaiser von Deutschland ein bisschen dran geklemmt. Mir ist es klar, dass es kein perfektes Betriebssystem gibt. Das ist mir völlig klar. Geht nicht. Ist, ja. Es ist illusorisch, wie er so schön geschrieben hat. Rundum sorglos Paket ist illusorisch, ist völlig richtig. Da bin ich voll deiner Meinung. Ne?
Ja, du kannst aber gucken, dass du so dicht wie möglich rankommst.
Das ist schon so. Ja, man kann das machen. Ist klar. Aber wie gesagt, mir ging es halt wirklich bloß um diesen Punkt, wie halt Microsoft mit seinen Kunden umspringt und wie halt dieses Miteinander ist zwischen einer bezahlten Software oder einer bezahlten Ware und das, was die Kunden dann zum Schluss noch ausbaden müssen oder nicht. Weil, wie gesagt, bei Software ist das, kommt mir das vor, dass das halt immer so ein ziemlich differenziert betrachtet wird. Ja, also wenn du jetzt, ich bin immer bei dem Thema Auto, weil Auto ist der Deutschen liebstes Kind. Wenn du dir ein Auto kaufst und das, was ich vorhin angesprochen habe, das bremst nicht, dann schaffst du das Ding auch ins Autohaus und sagst zu den Verkäufer dann, sag mal, hast du einen Arsch offen, was drehst du mir hier für eine Kiste an? Ne? Und da würden jeder, den du das erzählst, würde dann mit dem Kopf nicken und sagen, nee, ist doch logisch, ich will halt ein Auto haben, was bremst. Ne? Und das sollte am besten nicht der Kunde rausfinden, sondern das sollte der Hersteller rausfinden, ob das funktioniert oder nicht.
Ja, so. Das wäre mal ganz angenehm.
Wäre interessant, ne? Und das sind halt so viele so eine Sachen, wo Zustimmung herrscht, ne? Aber bei Software ist dann sehr oft der Fall, wo man sagt, Mann, nee, nicht so ganz. Also irgendwie gehen da die Wege immer auseinander. Und warum das so ist, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ne? Und eigentlich müsste man das ja jetzt so betrachten, also wenn ich jetzt Unternehmer wäre, wenn ich Microsoft wäre und andere Unternehmen machen es ja auch so, dann wäre ich doch heilefroh, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hier hör mal zu, hier stimmt irgendwas nicht. Ja? Es gibt Unternehmen, die setzen Preisgelder aus, damit die Community die Software testet und Bugs rausfindet. Ja? Und nicht wenige Preisgelder, also nicht niedrige Preisgelder. Ja? Da werden schon über ganz schöne Summen gesprochen. Und wenn es jetzt die Community gibt und die ist ja da, die das Zeug prüft und sagt, hier passt was nicht, mach da mal was, vielleicht habe ich da auch ein völlig anderes Verständnis dazu, ich weiß es nicht, aber ich als Unternehmer würde dann sagen, recht herzlichen Dank für die Info, kümmere ich mich drum. Ne? Ja, das ist halt, naja, vielleicht ticke ich da halt auch ein bisschen anders. Aber das wird ein ewiges Thema sein, weil da kommt man halt auch nicht so auf einen grünen Zweig miteinander. Also das ist schon, da hat jeder seine eigene Meinung dazu. Und das ist halt auch, ist auch Sinn und Zweck der Sache, dass man sich dann darüber auch mal austauscht. Ne? Und vor allen Dingen auch die Meinung von den anderen dann mal in Ruhe durchliest und auch akzeptiert und oder mal drüber nachdenkt, was halt ein anderer so denkt. Was so eine Beleuchtung von einer anderen Seite von so einem Dritten ist gar nicht mal so schlecht, kommt man selber mal ins Grübeln, ob man das, was man selber macht, alles so richtig ist.
Ja, ich hab dir gerade noch was
ins Teams geschoben. Hab ich gerade gesehen, ja.
Ja, das... Ich gucke mal, das schicke ich mal dem Kaiser so, beziehungsweise ich kann ihm ja mal linken, wo er das findet, weil ich weiß, ja, aber ich weiß nicht genau, ob die Seite jetzt hier auf Deutsch ist, weil...
Hast du das jetzt für mich übersetzt? Weil ich lese es Deutsch.
Ja, und ich glaube, mein Browser hat das übersetzt.
Oh.
Aber ich weiß es nicht genau.
Ist nicht so schlimm. Wir hauen den Link einfach mit rein.
Ich hau den Link mal mit rein.
Wir können doch alle total gut Englisch an. Ansonsten nehmen wir einen Bing-Übersetzer da. Also nee, was soll ich nehmen? Irgend so einen anderen Übersetzer.
Es gab noch einen weiteren. Aber das von Google war...
ich weiß, mich, also, das darf ich ja nicht sagen.
Funktioniert ganz gut.
Ja,
achso, ja, du kriegst da Lack für, ne?
Jo.
Gut, ich bin nur die Abteilung Promotion dafür. Da geht's dann noch. Ich komme da noch fein raus. Antworten. Ich mach das einfach mal so.
Du machst das und ich sage den Herrn Kaiser von Deutschland, auch wenn ich jetzt noch mal reinhaue, ich glaube, in Tesla kannst du schon mit Windows 10 vergleichen.
Nein.
Wieso nein?
Naja, der muss ja funktionieren.
Ja, nein, es geht um die Komplexität.
Ach so.
Weil er gerade gesagt hat, du kannst dein Auto noch nicht mit der Komplexität des aktuellen OS vergleichen. Ja, doch, kann man machen.
Doch, da läuft, also
Und die Software...
Mechanisch laufen da nur noch ein bisschen was. Das meiste läuft wirklich softwaregebunden.
Und ich kann mal auch ganz locker flockig sagen, also mein Auto, was ich habe, das ist hier nun auch nicht das Jüngste. Wenn ich mich gut anstrenge, habe ich in ein paar Jahren mein H-Kennzeichen dran. Und, in diesem Auto ist so viel Software verbaut, dass der bayerische Hersteller selber nicht mehr weiß, was Phase ist. Und auch hier, das ist dann auch so ein ganz geiles Beispiel, dass die Community mehr drauf hat als der Hersteller selber. Und das finde ich immer ein bisschen traurig. Also einerseits finde ich es gut, andererseits finde ich es sehr traurig. Ich fange dann mal halt immer so an mit solchen Sachen wie Blinkerbestätigung beim Verschließen des Autos über die Fernbedienung. Wenn mir dann dieser nette Mensch aus dem Autohaus erzählen will, das geht bei diesen Wagen nicht. Und ich sage, doch, das geht bei diesen Wagen. Und er sagt, nein, das geht bei diesen Wagen nicht. Und da habe ich zu diesen Menschen gesagt, passen Sie mal auf. Ich sage, wir schieben jetzt das Auto in die Werkstatt, schließen den ans Gerät an. Ich sage, dann lassen Sie mich an Ihren Computer dran und dann zeige ich Ihnen, wie man das einstellt. Dann hat er gesagt, nein, das darf ich nicht. Also an diesem Computer darf ich Sie nicht ranlassen. Ich sage, ja.
Das ist aber gut, dass ich meinen eigenen dabei habe.
Habe ich auch immer. Ich habe auch einen Laptop dabei gehabt, da war halt auch das alles drauf gewesen. Und so eine Geschichte. Oder was hatte ich jetzt noch drin? Automatisches Verschließen ab x km/h, also automatisches Türen verschließen ab 5 km/h oder sowas. Habe ich mir auch einprogrammiert. Genau, ja. So, also was heutzutage quasi bei allen Autos Standard ist, ja, da mussten wir damals heiß diskutieren und wo halt, also die Sache ist ja halt immer die, ob jetzt einer zu mir sagt, hören Sie mal zu, ich darf das nicht machen, oder ob halt einer ein Kfz-Meister speziell für dieses Auto beziehungsweise für dieses Unternehmen ausgebildet, mir sagt, nein, das geht nicht, und ich genau weiß, ja, das geht. Denn dann fangen bei mir ganz dolle die Zweifel an, was ich diesen Menschen überhaupt noch zutrauen kann.
Ja, das stimmt.
Dann ist es ganz böse. So,
da hast du recht. So.
Wollen wir aber. Genau, DeepL war das. Genau. Das war die andere Plattform, die ich ein bisschen nicht so doll leiten mag zum Übersetzen. Aber danke für den Hinweis.
Ah, okay.
So, okay. Ich sage jetzt, das wollte ich vorhin noch schnell sagen, es ist gerade die aktuelle Version von Windows 10 Insider draußen, die 19.6.19 geht nachher in die Übersetzung mit raus. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Ja, eine neue Funktion drin, also eine neue Funktion, erweiterte Funktion, verbesserte Funktion wieder, das eigene Smartphone über Windows 10 laufen zu lassen. Da sind sie jetzt halt immer dran, da viel zu machen. Sehe ich hier gerade. Alles andere muss ich nochmal genau überfliegen. Aber das sieht schon gut aus. Da haben sie schon echt viel gemacht.
Genau, das gehen wir morgen durch.
Das gehen wir morgen durch. Genauso ist das. Okay, ne? Ansonsten war es das dann wieder für heute. Hat eigentlich das Essen kochen gestern geklappt? Das wollte ich dich noch fragen.
Ja, das hat ganz gut geklappt.
Super, alles klar. Dann, ich höre schon deinen Magen knurren wieder.
Ja, genau.
So, was haben wir jetzt eine Stunde aufgenommen? Okay, also nach einer Stunde, genau wie wir es geplant haben, machen wir Schluss. Michael erinnert euch gleich nochmal an die Umfrage, an der ihr teilnehmen sollt.
Ey, nehmt nochmal an der Umfrage teil.
Ja, so ist das. Nee, machen wir also. Wir machen dann Schluss für heute. Danke fürs Zuhören. Schönen Abend noch. Morgen 19:30 geht's weiter. Aktuelle Podcasts, auch die Konserve, wie immer unter podcast.dwvision.de erhältlich. Und dann sag ich nur noch einen schönen Abend. Bleibt gesund und Grüße aus der Corona-freien Zone. Bis morgen in alter Frische. Tschüssing.
Tschüss.